Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Pink and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Heartbeat. Das ist der Podcast von Think und der Loved, ein Marketing-Podcast, wo wir mit Kundinnen und Kunden, mit Forscherinnen und Forschern, Freundinnen und Freunden des Hauses über das sprechen, was uns am meisten beschäftigt, das Thema Marke, das Thema Marketing. Und Hendrik, der heute mein Co-Host ist, und ich, wir haben die unfassbar große Ehre, mit Johanna Goldenhofer von der Universität St. Gallen zu sprechen. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Ich war sofort geflasht, weil sie an einem Thema arbeitet und forscht, bei dem ich vor 30 Jahren auch so Spuren hinterlassen habe. Ich habe es in der Intro gesagt, sie hat mich voll aus meiner Komfortzone geholt, aber auf eine unfassbar charmante und lustige Art. Und ich freue mich seit diesem Kennenlernen auf diesen Podcast. Und jetzt, lieber Hendrik, stellst du sie noch ein bisschen unseren Hörern
vor? Ja, ich darf dich nochmal vorstellen. Ich versuche es, Johanna, fehler- und stolperfrei bei all den Dingen, die man über dich sagen könnte. Johanna ist Professorin für Marketing an der Universität in St. Gallen. Und ich glaube, diese ganzen Sachen sind sehr wichtig, nochmal zu verstehen, um auch zu gucken, wie du über dein Thema nachdenkst. Du leitest dort den Master in Marketing Management, bist geschäftsführende Direktorin des Instituts für Marketing Consumer Insights, auch ein sehr wichtiger Punkt, wo wir darüber sprechen wollen. Und bist, das gefällt mir auch sehr gut, Delegierte des Rektors für Qualitätssicherung an der Universität St. Gallen. Du bist auch Autorin. Wir sprechen heute vor allem auch über dein Buch. Es trägt den Titel Das 60%-Potenzial mit Marketing, die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Was ich aber fast am wichtigsten finde in deiner Vorstellung, ich darf sagen, Michael, in unseren beiden Namen, Johanna ist eine Quelle der sprudelnden Energiefreude und eine, egal wann, wie, wo, zu welchem Zeitpunkt, eine spektakuläre Gesprächspartnerin, und du bist heute unser Gast. Wir freuen uns sehr.
Yeah.
Herzlich willkommen. Was hast du gesagt, Michael? Johanna hat dich desillusioniert, was du alles über Sustainability dachtest. Ich habe mir in meinen Notizen reingeschrieben, ich dachte damals, naja, die Anti-Romantikerin. Weil du uns, glaube ich, die romantischen Vorstellungen, wie denkt der Mensch über Sustainability nach und so weiter, genommen hast. Und das ist irgendwie, ich darf es persönlich kommentieren, erschreckend wie faszinierend gleichermaßen. Und darüber wollen wir heute gerne mit dir reden. Und vielleicht startest du und vielleicht steigen wir direkt bei dem...
Wie wäre es, wenn wir sie erstmal begrüßen und sagen, hallo Johanna,
hallo,
toll, dass du da
hallo
bist.
Hallo Johanna.
Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Super. Wie immer, die Euphorie überdeckt, wieder alles mehr. Johanna, dein Buchtitel, hol uns gerne ab, 60%, worum geht es bei den 60%?
Ja, bei den 60% geht es eigentlich grundsätzlich um die Frage, die mich schon immer rumgetrieben hat, was ist denn eigentlich die Rolle von Marketing in der grünen Transformation? Weil jede Disziplin kann da ja so seinen Beitrag leisten. Also, und wenn ich jetzt zum Beispiel im Einkauf wäre, dann wäre natürlich mein Beitrag, wie kann ich möglichst nachhaltige Produkte einkaufen oder also Rohstoffe. Wenn ich jetzt eine Naturwissenschaftlerin wäre, dann wäre natürlich eher mein Beitrag, jetzt den Klimawandel zu quantifizieren. Und ich finde diese Frage, was die Rolle von Marketing in der grünen Transformation ist, die hat eigentlich bis dahin noch niemand beantwortet. Und besonders, wenn man sich das mal vorstellt, also ich unterrichte ja zum Beispiel auch in St. Gallen Einführungsmarketing, immer mit 500 Studierenden. Das kann man sich so ein bisschen als so einen kleinen Hexenkessel vorstellen. Und ist mir die letzten Jahre schon aufgefallen, es wird schon immer kritischer. Also die kommen danach vor in den Pausen und fragen mich, ja, aber ist Marketing denn überhaupt noch ethisch vertretbar? Ist es wirklich so, dass wir sagen können, wir gehen zu den Menschen raus und erzählen ihnen, ha, du hast deine latenten Bedürfnisse und ich erfülle jetzt die Bedürfnisse noch mit mehr Ressourcen? Und du siehst da schon, da sucht jeder so ein bisschen nach einer Lösung. Was ist denn jetzt wirklich die Rolle von Marketing in der grünen Transformation? Oder noch lustiger wird's ja auch mit den Studierenden, wenn ich zum Beispiel Vertreterinnen von Nestlé einlade oder sowas. Da spürt man schon wirklich den Rambazamba in diesem Raum mit diesen 500 Studierenden. Ja. Also und das war für mich auch immer so, ja, was tun wir denn jetzt? Was ist unsere Aufgabe hier?
Fantastisch. Also ich finde genau die diese Fragestellung, also als so eine Leitforschungsfrage, die habe ich mir damals nicht gestellt. Also ich habe eine ähnliche Krise damals gehabt. Also das war 1990, habe ich meinen Diplomkaufmann gemacht und habe mich dann so gefragt, okay, willst du jetzt eigentlich helfen, dass Danone noch 3 Milliarden Joghurtbecher pro Jahr mehr verkauft? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Dann habe ich mich mit so Konzepten wie Downsizing beschäftigt. Das war damals en vogue. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich muss man beim Marketing anfangen. Ich hatte Marketingstudium und habe dann meinen Professor gefragt, ob ich dazu promovieren kann. Es gab schon einen, der das gemacht hat. Und ich habe das dann auf einem eher B2B-Ticket gemacht und habe quasi gesagt, genauso wie es Kreativität beim Markt Eintrittsstrategien gibt, muss es auch Kreativität beim Markt Austrittsstrategien geben. Und habe damals quasi über Markt Austrittsstrategien als Beitrag zum ökologieorientierten Marketing am Beispiel der chemischen Industrie gemacht. Das war ein ziemlich staubiges, trockenes Brett. Und das, was du heute machst, ist natürlich die viel, viel zentralere Frage. Und deswegen finde ich super, dass wir da gleich reinjumpen. Und ich finde es so cool, es gefällt mir außerordentlich gut. Das habe ich beim letzten Mal gehabt, als ich Adam Grant Give and Take gelesen habe, der die Welt in Geber, Nehmer und Tauscher teilt. Ne? Menschen, ja. Und du teilst die Welt in Öko-Fans, Öko-Muffel und die 60%. Vielleicht erklärst du uns mal dieses Einstiegsbild, weil damit hattest du mich quasi auf Seite 5.
Genau, also wir haben eben gesagt, wir müssen auf dem Markt anders schauen, wenn wir wirklich verstehen wollen, wie kommen denn eigentlich nachhaltige Produkte an. Und wir haben auf der einen Seite die Menschen, das sind so circa 15-20% der Deutschen oder Leute in der Dachregion, die haben sozusagen grünes Herz. Mhm. Und bei denen landen dann auch, sagen wir mal, überproportional oder fast nur grüne nachhaltige Angebote im Einkaufswagen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Menschen, die nennen wir liebevoll die Ökomuffel. Das sind jetzt nicht unbedingt die Klimaleugner, aber die sagen, hey, grün, was geht's mich an? Und wenn bei denen mal ein nachhaltiges Produkt im Einkaufswagen landet, dann war das wohl doch eher aus Versehen. Auch nochmal so 15-20%. Und was ja schon ganz spannend ist, worüber reden denn die Medien? Also die Medien reden oftmals über diese extremeren Öko-Fans. Die kleben sich an den Straßen fest. Man hat die Fridays for Future. Oder in der Schweiz reden wir auch super gern darüber, über die Leute, die mit ihren Privatjets die Umwelt verpesten. Und dadurch wird das Medial ja sehr so an diese Extreme ausgesteuert, aber eigentlich vergessen wir die breite Mitte. Und das sind genau für uns so circa die 60%. Und das ist jetzt keine konkrete Zahl, die haben wir über verschiedenen Studien hergeleitet, aber die fluktuiert ja auch vom Jahr zu Jahr. Die fluktuiert auch von Industrie zu Industrie. Genau, deshalb ging uns das eher darum, wir brauchen jetzt endlich mal einen Begriff, wie reden wir denn über diese Leute in der Mitte? Wir können ja nicht immer sagen, das sind die Leute, die im Attitude-Behavior-Gap sind, sondern das sind jetzt die 60%. Und die 60%, die haben sehr wohl verstanden, da ist der Klimawandel. Wir müssen was tun. Das sind nicht die Klimaleugner. Die haben gesagt, ich will was tun. Aber dann kommt meistens das Aber. Wenn sie vom Supermarktregal stehen. Aber das Produkt ist mir zum Beispiel zu teuer. Das ist mir jetzt nicht convenient genug. Aber ich habe Bedenken, dass es nicht qualitätsmäßig ausreicht, etc. etc. Und wir haben dann eben gesagt, eigentlich müssen wir genau an diese 60% ran. Weil die Öko-Fans, die haben wir schon gewonnen. Genau. Und das ist auch gut so. Und dafür bin ich ihnen unendlich dankbar. Die haben diesen Weg bereitet. Die haben den Markt sozusagen mitgeprägt. Die wirklich konsistent schon im Reformhaus mehr Geld ausgeben. So, jetzt wollen wir aber an die 60%. Und was wir dann eben auch unsere Recherche wirklich verstanden haben, ist, diese 60% ticken halt nun mal anders als die Öko-Fans. Die sagen nämlich nicht, ich bin bereit, ein riesen Preispremium auf das Produkt zu zahlen. Die sind nicht bereit, auf Qualität zu verzichten, wie das teilweise die Öko-Fans tun. Und das muss man auch erstmal verstehen, um dann eben auch überzeugende Kommunikation machen zu können. Und vielleicht noch zum Begriff. Also wir wollten ja auch, es ist ja auch ein Marketingbuch. Und wir haben uns dann eben auch lange überlegt, was wäre denn ein guter Titel für so ein Buch? Also ich und mein Co-Autor Jan Pechmann, wir hatten garantiert mal eine Session von so 3 Stunden, ne? Da haben wir uns wirklich nur mit der Titelfindung befasst.
Denn das finde ich so cool.
Ja, und dann haben wir uns aber wirklich mehrere Ideen hin und her gespielt. Dann haben wir wieder dem Verlag geschrieben. Dann hat der Verlag uns wieder einen Input gegeben, weil ich wollte eigentlich auch was. Ich wollte so eine Nomenklatura, die man die Menschen an die Hand geben kann, dass sie auch darüber reden können. Und das darf dann auch nicht zu generell sein. Und ich glaube, Michael, was du beobachtet hast oder wo du meintest, wir hatten dich mit dem Konzept, das freut mich auch immer sehr. Das merke ich sehr stark bei meinen Vorträgen oder das merke ich jetzt auch bei Posts auf LinkedIn zum Beispiel über das Buch. Die Leute verwenden das. Die sagen dann, stimmt, ich bin Öko-Fan, stimmt, mein Partner ist die 60%. Stimmt, wir müssen an die 60% ran. Ja. Und das ist schon ganz schön, wenn man irgendwie so einen Begriff hat, worüber wir jetzt endlich mal über was reden können, wovor wir früher nicht so, also wie hat man über diese breite Masse davor geredet? Die breite Masse, klar, kann man schon so umschreiben, aber es war irgendwie, ich finde, so verstehen wir so ein bisschen besser unsere Aufgabe. Super, aber es war ein schwieriger Prozess, also um diesen Titel da zu finden.
Ich würde gerne einmal, ich würde gerne einmal, wir starteten in dieses Gespräch, dass wir gesagt haben, ich habe gesagt, du bist die Antiromantikerin. Michael, hast du desillusioniert? Ich will das für die HörerInnen einmal kurz einrahmen, weil du hast noch länger bevor das Buch erschien, hast du einen ganz tollen Kongress, dem BAM-Festival in Berlin, hast du einen Vortrag gegeben, wo du gesagt hast, pass auf Leute, alle Romantik und alle Glaubenssätze mal kurz vorweg. Ich habe halt irgendwie Studienfall reingemacht und so weiter und so weiter. Und wir sehen, gewisse Argumente ziehen bei den Leuten genau null. Für die Kaufentscheidung sind gewisse Dinge halt nicht relevant, ob wir wollen oder nicht. Und du bist sogar noch weitergegangen. Du hast gesagt, es gibt sogar paar Effekte, die sogar das Gegenteil erzeugen. Das heißt, wenn Leute sagen, gibt diese berühmte Studie von diesem, ich stelle 100 Leuten das Gemüsecurry hin und bei dem anderen ist es auch ein Gemüsecurry, aber das ist das Schildchen vegan, dass die Leute dann das Vegane nicht nehmen, das andere und so weiter, weil sie sagen, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe und so weiter. Also du hast gesagt, es ist entweder den Leuten egal, ich bin jetzt sehr grob und einfach, oder es gibt fast negative Effekte. Und das war so dieser Moment, glaube ich, wo man gesagt hat, okay, alle Romantik-Dinger, willkommen in der, das heißt in der Realität, aber wir kommen in der Gegenwart, wie Menschen eigentlich dann wirklich tun und handeln. Und das ist, glaube ich, so der große Aha-Effekt gewesen und der auch dann sich, glaube ich, auch durchgezogen hat und auch diesen Anschluss gegeben hat, wirklich zu berühren. Worüber reden wir denn eigentlich?
Das ist genau das Beispiel, Henrik, was du gerade gesagt hast. Cool.
Ja. Genau, was du eben auch siehst, nehmen wir mal das Wort Nachhaltigkeit oder vegan. Wenn die Öko-Fans das hören, dann schreiben die Hurra, das ist das Beste, das will ich haben. Und wir haben das so gesehen, dass sozusagen unsere liebevoll genannten Öko-Fans so positiv darauf reagieren. Und dann haben wir so gesehen, der Markt hat vielen Denkfehler gemacht. Nur weil die Öko-Nachhaltigkeitsbubble, die Nische, positiv darauf reagiert. Irgendwie sind wir davon ausgegangen, reagieren die 60%, was ja für uns die breite Masse ist, auch positiv drauf. Oder nur weil die Öko-Fans bereit sind, Preisaufschlag für nachhaltige Angebote zu zahlen, hatten wir irgendwie auch so ein bisschen wieder die Fehlannahme, ja, die breite Masse ist dafür irgendwie bereit, auch ein Preispremium zu zahlen. Mhm. Und wir wollten jetzt wirklich auch endlich mal mit diesem Buch, mit diesen ganzen Mythen so ein bisschen aufräumen, wo wir echt sagen, da schwirren viele Annahmen rum und wir sehen einfach empirisch, und das sind nicht auch nur meine Studien, sondern auch noch Studien von anderen Forschenden aus meinem Bereich, dass dies einfach nicht so ist. Ja. Und ich war auch so, als ich so ein bisschen tiefer und tiefer in den Rechercheprozess gegangen bin, weißt du, Hendrik, ich hatte so oft Tage, wo ich mir dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, das kommt wirklich so raus. Und dann siehst du wieder so eine ähnliche Studie, weil du, ich komme ja auch aus der Nachhaltigkeitsbubble. Also um das mal extrem zu sagen, Michael, ich habe ja Doktorarbeit geschrieben, damals über das Dumpster Diving. Also Leute, die sich eigentlich leisten können, die wirklich wieder Essen aus dem Müll ziehen hinterm Supermarkt. Ja. Also ja, ganz, also, ganz extreme Randgruppe. Und das war, wie ich so eigentlich dieses ganze Thema nachhaltigen Konsum eingestiegen bin. Also ich kam von dieser ganz extremen Randgruppe und und die machen absurde Sachen, um dich nachhaltig zu also aus der Mainstream-Perspektive absurde Sachen.
Aber damit löst du das Problem eben nicht. Du musst es so niedrigschwellig machen, dass es die Masse macht.
Und ich finde, du löst es nicht, nein.
Ich finde das so gut. Wir kommen gleich auf ihr habt beide ja sehr schön so die wichtigsten Insights auch mal so aufgelistet. Und einer davon ist ja, das Wort Nachhaltigkeit ist gerade in der Zielgruppe, über die wir heute reden, über die 60%, hat es ein Imageproblem. Da können wir vielleicht gleich drüber reden. Aber ich würde gern noch den Begriff, den du vorhin auch so im Nebensatz gesagt hast, dieses Thema Attitude Behavior Gap. Na, das ist ja genau das, was diese 60% auszeichnet. Sie wissen und wollen was tun, aber verhalten sich anders. Ne? Also du hast Beispiele genannt, Fleischkonsum in der Schweiz geht hoch. In Deutschland werden mehr Autos wieder verkauft. Flugreisen trotz Flugscham geht hoch. Ne? Also die Leute, ne, wenn du sie befragst, sagen, ja, ist ganz wichtig, alles toll und ja, schlimm, der schlimme Hurricane in Florida, man müsste mal. So, aber genau.
Genau, und da haben wir eben auch gesagt, also du siehst auch an diesen Beispielen, die du gerade gesagt hast, der Großteil der Menschen wird nicht verzichten. Die werden ihren Konsum nicht herunterfahren in Deutschland Und da haben wir jetzt ja noch längst nicht immer an die anderen Länder weltweit gedacht, die zum Beispiel erst noch ihren Konsum hochfahren wollen, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Die wollen auch diesen Lebensstil haben. Und was man dann immer so sieht in der Nachhaltigkeitsbubble, besteht ja immer so diese Idee des Konsumverzichts. Oder noch extremer, wir jetzt wirklich extrem ausgedrückt, wir ziehen wieder in die Hütte in unserem Wald und sind Selbstversorger. Hm. Da muss man aber sagen, das wird nicht passieren. Ja. Mhm. Also das sieht man allein in der Psychologie des Menschen. Und deshalb sagen wir auch in dem Buch, die größte Chance, die wir haben, zu dem Verzicht wird es nicht kommen. Außer wir schreiben sie politisch vor, da liegt der Spielball nicht im Marketing. Aber was wir eben schaffen müssten, ist, wie kriegen wir die 60% von konventionellen Angeboten zu nachhaltigeren Angeboten. Mhm. Und dann haben wir diesen Shift zum Beispiel zwischen normalem Steak und Tofu-Steaks, was sie freiwillig und begeistert essen. In CO2 kann man das quantifizieren. Und da sieht man dann den Shift, den man machen kann. Aber das ist eben unser Ansatzpunkt, weil ich will nicht in den Wald ziehen und ihr wahrscheinlich auch nicht.
Und was ich aber so interessant finde, wie viel Annahmen, Thesen, die wir ja auch alle in den letzten Jahren hatten. Es gibt ja ein paar. Also ich fange mal mit der an. Die am erschreckendsten, aber auch am lustigsten finde ich es, weil wir Menschen halt einfach so verrückt sind mit dem Thema Vernunft und 1 und 1 = 2. Also man kann jetzt ja zwei Variablen zusammenzählen und sagen, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ein bisschen schwierig werden, Das heißt, wir lernen aber trotzdem, das finde ich das Erste, was man, glaube ich, abgeklickt hat, zu sagen, wir können abstrahieren, dass unser Tun und Handeln zu etwas führen wird und führt dazu zu einer Handlung, wo ich mich potenziell einschränke, wo ich mich nicht einschränken müsste, aber es tue aus einer gewissen Vernunft. Das hat dann nicht funktioniert. Ich habe eine Zeit lang an was anderes noch geglaubt. Ich habe geglaubt an die soziale Ausweisfunktion. Ich dachte eine Zeit lang, es könnte einen Resonanzraum geben, in dem man Tun und Handeln einfach einen Ausdruck findet und ich trage jetzt eine nachhaltige Brand oder so, was auch immer. Ich sage jetzt bewusst nichts, um irgendwo nichts aufzumachen hier an Punkten. Und das sehen andere Leute und sagen, ah, er hat die Turnschuhe und nicht die anderen. Ah, er hat ja was verstanden. Zu dieser Party will ich auch dazugehören.
Also Lifestyle.
Ich dachte eine Zeit lang, dass das noch so irgendwie funktioniert. Ist aber, glaube ich nicht mehr dran, weil es einfach abgeebbt ist. Und ich finde das Thema Fliegen und alles, was ich sage, ist immer Ständchen Text, wer im Glashaus sitzt. Ne? Also keine Sorge, mache ich auch alles, was ich jetzt überrede wieder. Fliegen, Flugscham nach Corona, Dinge, jetzt haben wir es verstanden, es geht viel einfacher, alle Zahlen gehen hoch, lang, mittel, Kurzstrecke, Dinge. Das heißt, Vernunft ist kein Thema und eigentlich auch soziale Ausweisfunktion ist auch eigentlich kein Thema. Und die Einschläge kommen ja alle, muss man bittererweise sagen, ja alle auch näher. Es ist nicht nur auf den Seychellen ist in 20 Jahren der Meeresspiegel 5 Zentimeter größer, sondern es ist ja ganz nah dran und trotzdem passiert ja nichts. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man einfach dieser Aufwachmoment, den wir auch beschrieben haben, wo man denkt, ob wir wollen oder nicht, so funktioniert es halt nicht. Und jetzt ist halt die Frage, vielleicht um eine kleine Brücke zu bauen, was glaubst du, wie funktioniert es denn? Was gilt es denn zu tun, damit wir trotzdem diesen Shift, den wir brauchen, irgendwie herstellen können für uns alle?
Ja, vielleicht nehmen wir mal die Insights. Ich finde das einen schönen Einstieg, weil ihr habt so schöne Insights rausgefunden, oder? Ist das, oder Johanna, würdest du es lieber anders beantworten?
Du, ich kann auf alles antworten. Also ich habe da jetzt allem was zu sagen. Das liegt also einmal in der Lage, oder sagen wir mal, in der Beschreibung meines Jobs fast schon.
Ja, dann schieß mal los. Beantwort mal, wie du es meinst. Also wenn du aus...
Ja,
aus
Ich denke halt auch so Richtung Nachhaltigkeit muss ich wirklich jede Disziplin fragen, was können sie da jetzt beitragen? Und so, was du ja auch ein bisschen gezeichnet hast, Hendrik, ist ja fast so ein bisschen pessimistisches Weltbild. Und ich habe mich auch fast so ein bisschen gefühlt, wenn ich dieses Buch geschrieben habe, ist es jetzt zu pessimistisch? Mhm. Und ich würde es wahrscheinlich gar nicht so als pessimistisch unterstreichen, sondern es ist eher realistisch. Das ist halt so, wie der Mensch tickt. Und ich denke, da müssen wir auch einfach anerkennen, wie der Mensch tickt. Und der Mensch war noch nie gut, lange in die Zukunft vorherzuschauen. Der Mensch war noch nie gut, für seine Pension vorzusorgen. Natürlich ist der Mensch jetzt auch nicht super gut darin, für das Klima vorzusorgen. Das ist jetzt nicht überraschend. Meine ich das böse? Nee, meine ich nicht. Also ich sehe das ja genauso. Man lebt ja jetzt im Hier und Jetzt und fragt sich ja immer eigentlich zuerst mal die Frage, weil wir sind ja schon auch auf uns zentriert, what's in it for me? Und das ist so die Grundfrage, die wir auch so in der Konsumpsychologie sehen. Oder wenn man ja irgendwie was kauft, what's in it for me? Ist es ein guter Preis? Ist es eine gute Qualität? Passt die Marke zu meinem Lifestyle? Ja oder nein? Deshalb hätte ich gesagt, es klingt ein bisschen pessimistisch, aber es ist wahrscheinlich eher realistisch gemeint. Und ich denke, wir müssen uns damit auseinandersetzen und nicht mit dieser Annahme arbeiten. Die Menschen werden es früher oder später kapieren. Vielleicht werden sie dann gezwungen werden davon, irgendwie von Regulatorien, von Regierungen. Kann sein, wenn es noch stärker zunimmt. Nur wir wollten halt definieren, was hat denn das Marketing für Spielbälle hier? Mhm. Weil ich kann keine Gesetze erlassen. Vielleicht gut, vielleicht schlecht. Das liegt halt in den Händen von jemand anders. Mhm. Und dann kann man sich immer selber fragen, was kann ich beitragen? Mhm.
Ich fand deinen oder euren zweiten Insight ganz spannend. Den ersten habe ich ja genannt, dass Nachhaltigkeit als Begriff schwierig ist. Ihr schreibt, die 60% wollen das Richtige tun, aber mit möglichst wenig Aufwand. Sie suchen nach Faden im Informationsdschungel. Ne? Also das merkst du, wenn jemand dann sagt, ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee nicht mehr mit Kuhmilch, sondern mit Mandelmilch und kriegt dann sofort einen aufs Maul. Weißt du eigentlich, wie die Ökobilanz von Mandelmilch ist? Das alles viel schlimmer. Und wie groß ist dieses Thema Informationsdschungel? Du kannst es von jeder Seite aus sehen, es kommen immer wieder andere Aussagen zu. Ist das ein großes Thema?
Es ist ein Riesenthema und wir haben auch mehrere Beispiele dazu im Buch. Ich kann euch einfach mal so ein paar Fragen so eigentlich hinwerfen. So, was ist nachhaltiger? Sind es jetzt die Tomaten aus Spanien oder sind es die Tomaten aus Deutschland? Und wenn ich jetzt Experten und Expertinnen dazu befragen würde, dann würden die mir so die Antwort geben, die ich natürlich wissenschaftlich liebe. It depends. Es hängt nämlich vom Monat ab. Und das Ganze kannst du eigentlich fast für jede Produktkategorie weiterspinnen. Ist es jetzt der Filterkaffee oder ist es die Aluminium-Kaffeekapsel? Hängt auch wieder davon ab. Du könntest es auch irgendwie wieder sagen, absolutes Reizthema, die Gurke, einmal in Plastik verpackt, die Gurke einmal nicht in Plastik verpackt. Ne, da ist ein absolutes Reizthema, liegt da jetzt jemand wirklich falsch? Na, kommt auch wieder drauf an, wie du Nachhaltigkeit für dich definierst. Manche sagen halt, Nachhaltigkeit heißt, ich will auf keinen Fall Mikroplastik in den Weltmeeren haben. Natürlich will ich da kein Plastik drumherum. Andere sagen, für mich ist es, ich will, dass die Gurke nicht so schnell schlecht wird und wir weniger Lebensmittelverschwendung haben. Dann muss die Gurke natürlich in Plastik. Und alleine, wenn ich die Fragen unterschiedlichen Experten und Expertinnen stelle, kriege ich keine eindeutige Antwort darauf oder eine sehr komplexe Antwort. Und da müssen wir uns ja schon fragen, der arme Endkonsumentin und die arme Endkonsumentin steht vorm Supermarkt, hat vielleicht noch 3 Sprösslinge um sich herum, die schnell was zu essen wollen, hat 8 Stunden am Tag gearbeitet, versucht, was Nachhaltiges, Gesundes für ihre Familie auf den Tisch zu kriegen. Ja, woher soll man denn diese Antwort auf diese Fragen wissen? Und selbst wenn man einen Google anwirft, kriegt man nicht mal eine eindeutige Antwort. Ja. Also natürlich suchen die irgendwelche Abkürzungen, um einfach eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Also es sind ja immer so Heuristiken, die man hat. Denkt man zum Beispiel immer sofort, Plastik ist schlecht, Papier ist gut, das ist so eine ganz starke Heuristik, die man in mehreren Studien findet. Dabei hat natürlich manchmal eine Plastikverpackung, wie bei der Gurke, eigentlich schon auch einen Sinn dahinter. Ja. Aber da fällt man ganz schnell rein. Es ist einfach so eine Abkürzung, die man nimmt, weil man so viele Informationen verarbeiten muss. Und ihr könnt euch wahrscheinlich auch vorstellen, wie macht man das denn überhaupt nach einem stressigen Tag?
Ja, also wenn du da stehst und dann kostet der Liter Mandelmilch 3,50 Euro und die Discounter-Marke Kuhmilch 1,03 Euro, dann gehst du halt schnell.
Dann hast du halt, genau, dann hast du auch ein einfaches Entscheidungskriterium gefunden. Weißt du, ist wenigstens günstiger, du siehst den Mehrwert der Mandelmilch nicht, da greifst du ganz schnell zur Mandelmilch.
Ja. Für das große Dilemma zeigt sich da auch, mein Lieblingsbeispiel sind Tragetaschenalternativen im Supermarkt. Also das Netz, ne, was es jetzt ja irgendwie überall gibt, dann in Läden, Papiertüten, Plastiktüten, diese dickeren Plastiktüten und so weiter. Das ist komplett anders, als man es denken würde. Und die Plastiktüte, glaube ich, nach 20 Mal hat sie die bessere Bilanz, je nachdem, wie man raufguckt, gegenüber Plastik und so weiter und so weiter. Ne? Und Baumwolle ist schwierig, weil muss gepflückt werden, gefärbt werden, Dinge, Chemie, Dinge, kann nicht richtig und so weiter und so weiter. Also um zu unterstützen, was du sagst, das richtige Leben zu führen und die richtige Entscheidung,
genau,
ist halt, aber selbst wenn du drin bist im Thema, super schwierig.
Naja, und dann sieht man ja schon wieder, also die 60%, die werden sich ja nicht hinsetzen und wahnsinnig viel darüber googeln. Wer, wenn dann annähernd noch was liest, das sind eben genau die Öko-Fans. die geben sich noch oftmals mehr Mühe, die lesen vielleicht selbst mal einen Nachhaltigkeitsbericht, die lesen selbst mal eine Unterseite auf einer Webseite. Deshalb haben wir ja auch gesagt, ja, man braucht diese Informationen schon, weil es auch auf keinen Fall ein Aufruf zum Greenwashing. Wir brauchen diese grüne Substanz. Die muss auch irgendwo mal kommuniziert oder abgelegt sein. Das ist wichtig für die Öko-Fans, wenn die sich da wirklich reinfuchsen wollen. Aber die 60%, die haben ja gar nicht die Zeit dafür, die haben gar nicht die Muße. Sie entscheiden einfach viel schneller im Hier und Jetzt und nach diesen ganz klassischen Sachen. Wie werden denn Entscheidungen sonst im Supermarkt getroffen? Preis, die Verpackung gefällt mir, ich kenne die Marke und so stehen die da. Genauso treffen die wir eine Entscheidung. Und die fragen sich jetzt nicht, was ist das nachhaltigere Produkt? Ich bin auch mal ganz gespannt, jetzt kommen da langsam diese ganzen QR-Codes, wo man dann die ganzen Hintergrundinfos abrufen kann und sowas. Wenn die echt mal flächendeckend da draußen sind, wie viele Leute, wenn man da mal Zahlen hat, wie viele Leute rufen das denn wirklich auf?
Ja, spannend. Da wirst du sicherlich
das zu forschen. Das wird mal spannend. Also das sehen wir jetzt. Ja.
Das ist wie mit der, anderes Thema, trotzdem interessant, was sagst du, QR-Code, Lebensmittelampel ist auch noch so ein Thema, finde ich, wo man denkt, wen schockt, dass jetzt irgendwie ein D irgendwo drauf ist oder ein B und das B ist aber nur in Bezug zur Kategorie und so weiter und so weiter. Ne? Also auch das, was man dachte, ich sehe jetzt auf einen Blick, was eigentlich Sache ist, selbst da nicht. So.
Ja.
Und die Frage ist, ich hätte eine These, wie viel diese QR-Codes genutzt werden, Dinge und so weiter und so weiter.
Und was ist deine These?
Naja, selbst dann, wenn ich denke, selbst wenn das jemand nutzen würde, würde ich denken, ich bin auf einer Corporate Website, glaube ich das jetzt oder glaube ich das nicht? Weil natürlich schreibt die Corporate Website nicht, Achtung, gut, dass du guckst, wir sind halt echt, da haben eine katastrophale Bilanz, toll, das ist trotzdem Chaos. Also ich glaube, je tiefer man gräbt, desto, das heißt aber, würdest du sagen, rein ins Marketing, du hast gesagt, wir bleiben im Supermarkt, ne? Ich habe ein Produkt, das ist, also ich habe eine Milch, ich habe zwei Verpackungen nebeneinander, finde ich beide gut, beide Marken finde ich gut, beide Preise sind gleich, beide Qualitätsannahme ist gleich. Kommt dann auf Position, ich weiß nicht, 5 das Gefühl von Nachhaltigkeit überhaupt noch als Differenziator, wenn alle anderen Punkte pari wären?
Ja,
die Frage selbst, ist. Oder selbst das nicht.
Oder selbst, also auch für viele, also für viele von den 60% ist Nachhaltigkeit nicht mal ein Entscheidungskriterium. Also die verstehen das schon, aber das kommt, wenn dann echt so, wie du sagst, am Platz 4 oder am Platz 5. Ganz vorne fahren einfach immer mit Preis, wie passt zu meinem Lifestyle, wie ist die Qualität, kenne ich die Marke und dann gibt es ja so viele Kriterien. Aber wenn es nebenbei noch nachhaltig ist, ist okay. Aber man sieht ja auch ganz schön, also da tun sich ja, wir tun uns ja wahnsinnig schwer. Nachhaltige Angebote sind ja in der Nische, immer noch. Also das Umweltbundesamt hat ja auch so eine schöne Statistik, wie sich das entwickelt hat. Zwar über verschiedene Kategorien zusammen hinweg haben die immer berechnet, was ist der Anteil von nachhaltigen Produkten pro Kategorie. Da sind wir immer noch bei 14%. Also es, oder circa, es während Corona mal so ein bisschen gestiegen und seitdem stagniert das Ganze. Und die Zeit hatte auch vor kurzem getitelt, war grün nur eine Mode? Und ich sage jetzt eben, oder was wir auch eben sagen, wir haben diesen Markt jetzt geschaffen und jetzt müssen wir springen, weil jetzt geht's wie bei jeder Marktentwicklung in die breite Masse. Nur wenn wir diesen Sprung machen, dann ändern sich die Spielregeln und dann müssen wir jetzt endlich mal zu den neuen Spielregeln spielen. Und das heißt, für nachhaltige Produkte zum Beispiel auch recht plakativ gesetzt, die Preise müssen irgendwie runter auf ein vergleichbares Niveau und die Qualität muss hoch auf ein vergleichbares Niveau, weil es ist nicht okay, so ich erinnere mich, also ich bin seit 25 Jahren Vegetarierin, früher konntest du ja Fleischersatzprodukte nicht essen. Also da haben wir Tofu-Würste ja fast wie Sägemehl geschmeckt. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt. Seit 3-4 Jahren hat sich da zum Glück viel getan und man kann auch endlich mal ein bisschen besser mitgrillen. Aber das war ja früher ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich finde ganz toll, also was super für mich veranschaulicht, wo das Problem liegt, ist die Öko-Falle, die ihr beschreibt. Ne? Also dass du quasi sagst, yeah, ich mache jetzt ein Produkt, Öko-Produktdesign, damit alle sehen, was es kann. Ja, muss ja teurer sein, Preisaufschlag. Dann muss ich natürlich nachhaltig Kommunikation machen. Dann habe ich eine limitierte Distribution und dann bin ich in der Öko-Falle. Weil ich verliere auf dem Weg über alle diese 4 Schritte, verliere ich. Ne? Und das ist, glaube ich, wie kann ich diese Öko-Falle eben umkehren in einen Vorteil? Und ich glaube, das ist, da habt ihr an anderer Stelle auch eure Erfolgsformel. Und ich glaube, das ist der Key Insight für Marketeers ist, genau wie du es gerade gesagt hast, ne? Qualität muss vergleichbar sein, Preis muss vergleichbar sein, Geschmack muss, ne, also wenn es was zu essen ist, so, es ist, ja.
Ja, und also Ökofalle heißt bei uns, gut, ein Produkt ist attraktiv für die Ökofans, aber wahrscheinlich eben nicht für die 60%. Und wir haben das runtergebrochen, genau, Michael, wie du es beschrieben hast, ja, entlang der 4 Ps, klassisches Marketingkonzept, also Produkt, Price, Promotion, Placement. Und man sieht, viele Produkte, die sind oftmals nachhaltig, in welchen Farben werden die ausgestaltet? So, ist ja ganz klassisch, grün, blau vielleicht nochmal, weil blau steht fürs Wasser oder manchmal kommt auch so ein fesches Ökobraun dazu. Und da muss man sich ja wirklich fragen, ist das attraktiv für die 60%? Weil natürlich für die Öko-Fans, die stehen davor und sehen grün und denken sich, geil, das ist nachhaltig, kaufe ich. Und die 60% schaut auf die Verpackung und sagt, finde ich jetzt nicht sonderlich attraktiv. Und da hat man jetzt ja in den letzten Jahren auch schon einiges an Bewegung im Markt gesehen. Ja. Also ich weiß nicht, wie stark ihr in Deutschland zum Beispiel auch Planted kennt. Das ist ja auch so Fleischersatz, ist eine gemeinsame HSG-ETH-Ausgründung. Die haben ja auch ein sehr flashiges Violett genommen mit Türkis drauf. Mhm. Wir haben übrigens auch, ich habe auch gerade hier das Buch liegen, wir haben es bewusst nicht grün gemacht. Weil wir auch gesagt haben, wir sagen so, wir wissen, grün stößt ab, steht für Nachhaltigkeit. Wir haben zwar hier so ein bisschen Türkis drin, aber es geht eher ins Blau. Aber der Verlag meinte natürlich auch erstmal, hey, das ist ein Nachhaltigkeitsbuch, natürlich machen wir es grün. Die ersten Vorschläge, die wir von den Grafikern bekommen haben, waren auch alle grün. Wo ich da meinte, nee, wir müssen schon uns selbst treu bleiben. Wir haben zum Beispiel auch bewusst nicht im Titel Nachhaltigkeit verwendet. Ja. Wir umschreiben das ja so ein bisschen mit dem grünen Konsum, weil wir auch genau in dem Buch sagen, der Titel oder das Wort Nachhaltigkeit ist negativ besetzt. Dann können wir natürlich auf der Cover von unserem Buch da jetzt nicht anders halten. Sorry, Michael, für deine Frage.
Ist cool. Also, nein, ist genau richtig, weil erinnere ich mich mal daran, wann ich zugreife. Ne? Also ich habe erst mit Corona angefangen, Kaffee zu trinken. Das heißt, davor war das Thema Milch für mich eigentlich weg. Milch trinken Kinder und dann war auf einmal Milch wieder wichtig. Und als ich Oatly gesehen habe, habe ich gesagt, wow, geil, eine Hafermilch, die geil aussieht. Jetzt finde ich noch cooler die Erbsenmilch, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Vly, VLY. Ja. Und die ballern dich im Regal an. Und die haben Lifestyle, die haben gute Sprüche drauf, die haben irgendwie eine gute Kommunikation. Das sind Marken, wo ich sage, ja, also jetzt kann man sich, da gibt es wieder die Hardcore-Leute, die sagen, ja, aber Oatly ist doch jetzt irgendwie Private Equity, alles ganz schlimm. Sehe ich im Regal nicht. Ne? Ich sehe da eine Marke, die mich anlotzt und sagt, hey, ich will Spaß machen, ich schäume genauso gut wie die andere Kuhmilch, Barista-Qualität. Die wissen genau, was die Produktfeatures sind für jemanden, der Kaffee trinkt und gerne geschäumte Milch dazu haben möchte. Und es gibt einfach richtig gute Beispiele, ja.
Genau, und zum Beispiel, was auch du beschreibst, also du meintest ja gleich, da beschwert sich dann jemand drüber, zum Beispiel Oatly, wie ist das jetzt geführt, von wem wird es wirklich irgendwie auch besessen, und das ist meistens Kritik, die kommt ja aus der sehr extremen Öko-Fans-Ecke. Die 60%, für die ist es okay, dass es nicht 100% perfekt ist. Es muss nicht 100% die nachhaltige Lösung sein. Und die gibt's wahrscheinlich auch gar nicht. Nur du sagst, es ist die bessere Lösung. Und das war zum Beispiel für uns auch so ein Insight, weil ich habe mal analysiert, woher kommen eigentlich diese ganzen Greenwashing-Vorwürfe. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel Greenwashing-Vorwürfen ausgesetzt ist. Und das wird ja entweder eigentlich durch NGOs ausgespielt oder durch die Medien. Und es ist auch gut so, weil das ist deren Job. Und ich habe dann 4 Beispiele ausgesucht von Kampagnen von verschiedenen Unternehmen, die allen Greenwashing-Vorwürfen ausgesetzt waren, und habe den mehreren 100 Leuten vorgelegt und habe die immer gefragt, ist das für dich Greenwashing, ja oder nein? Mhm. Und der Großteil, weil das natürlich 60% sind, ne, es war nicht nur Öko-Fans, die sagen, nee, das ist für mich gar kein Greenwashing. Weil ja, natürlich kann man da immer so argumentieren, aber wenigstens tut das Unternehmen etwas. Ja. Das heißt, man ist irgendwie so ein bisschen verzeihender für Unternehmen, weil diese 100% Nachhaltigkeit, ich finde, daran sollten wir niemanden messen, weil man auch aus seinem eigenen Leben kennt, dass man nicht so ganz konsequent ist. Einen Tag isst man mal Fleisch, einen Tag isst man doch mal das Tofu-Steak, also klassischer Flexitarier. Oder man versucht es bei kleinen Sachen, man findet sich doch wieder im Flieger wieder. Und deshalb haben die jetzt auch nicht dieses so ganz dogmatischere, was du mehr bei diesen Randgruppen drin hast. Ich finde das aber auch super spannende Beobachtung, Michael, was du da gemacht hast.
Ja, es ist Es ist wirklich, Entschuldigung, bin auch gleich fertig, Henrik, sorry. Bitte, bitte. Es ist wirklich so, dass mir das voll die Augen geöffnet hat. Genau dieser Moment, den Henrik da von der BAM im letzten Jahr beschrieben hat, als du das erzählt hast, ne? Dass die Leute eben, wenn sie da in der Kantine stehen, links, rechts und an dem einen steht vegan dran, ja, dann gehen die Veganer dahin. Aber die anderen, die da vielleicht auch hingehen würden, wenn da steht leckeres Gemüsecurry, da braucht nicht vegan stehen, dann sagen die, das schmeckt, ne, also da gibt es so viele Vorurteile damit und das ist ja das Schöne, dass ihr dann diese Öko-Falle auch sofort in eine positive Formel übersetzt habt, wo man eben sagt, ne, man muss diese 4P eben mit genau dem gleichen Spaß, der gleichen Freude spielen, wie man es bei Marken macht, die eben nicht grünen Konsum fördern. Und das,
ja. Und ich verstehe eigentlich auch nicht so ganz. Also wir sind ja irgendwie, also Marketing ist ja eigentlich super stark für positive Geschichte, für Narrative, für Storytelling. Ja. Ja. Wir wissen seit Jahren aus der Forschung, dass eigentlich so Negativbilder nicht so gut funktionieren. Deshalb tragen ja Leute auch immer noch keinen Fahrradhelm. Die tragen, wenn er denn Fahrradhelm, was mittlerweile cool ist, weil das Marken geschafft haben, aber nicht, weil wir ihnen 10.000 Mal gezeigt haben, das kann passieren. Und dann kamen irgendwie nachhaltige Angebote. Und dann haben wir uns hingestellt, haben sehr viele Nachhaltigkeitsappelle gemacht, wie komm, lass uns die Welt ändern oder wenn wir uns nicht verändern, dann geht der Eisbär unter. Und da muss man auch mal wieder auf konsumpsychologischer Ebene sich fragen, wer verändert dich denn schon gerne? Sind wir mal ehrlich. Meistens fragt man sich, mach du doch erstmal was und dann mach ich schon mal was. Und das haben wir dann eben auch ganz stark daran gesehen, dieses, wie Nachhaltigkeit in der Kommunikation verwendet wird. Also es wird oftmals ein grünes Plakat einfach gemacht, dann wird noch ein Premiumpreis draufgesetzt, weil man ja gewöhnt ist, die Öko-Bubble zahlt das Ganze und dann am besten noch ein Nachhaltigkeitsappell. Wieso, wir hatten es beschrieben im Buch, wie Rhetorik auf der Klimademo. Auf der Klimademo, dafür kriegst du die Öko-Fans. Aber die breite Masse denkt sich, oh mein Gott, ich bin noch kein Teil von den Klimaklebern. Ich bin kein Teil von Fridays for Future. Lass mich damit in Ruhe. Weil über Konsum grenzt man sich ja auch ab. Also man hat beim Konsum, du konsumierst ja was oder kaufst, weil du eine Gruppenzugehörigkeit zeigen willst. Deshalb haben wir Freundeskreise zum Beispiel auch oftmals immer die gleiche Handtasche. Du willst dazugehören. Du willst aber auch nicht zur falschen Gruppe hinzugezählt werden. Ja. Und du willst nicht, dass Leute draufkommen, du bist ein totaler Öko. Das ist nämlich für die breite Masse auch, du bist ein Öko, ist nicht positiv. Die wollen sich gar nicht der Gruppe hinzugehörig fühlen.
Wie siehst du denn, ich bleib mal am Supermarktregal, ne? Ich will mal so was gibt es jetzt für Mainstream-Geschichten? Der, ich glaube gerade doch weiterhin, der größte deutsche Lebensmitteldiscounter sagt, ich weiß gar nicht, ob aktuell noch, aber sehr lange Zeit ja, Gutes für alle. So, Gutes für alle, wo drin steckt, nämlich natürlich gut Qualität und Dinge. Und für alle ist ja eine ganz softe Nachricht, die dann irgendwie auf Ebene 3 über Haltung redet und für alle irgendwie diffus. Naturdinge, wir ruinieren nicht alles. Wie siehst du denn sowas? Weil das ist natürlich der Versuch, genau das. Wir sind ein Discounter und ich gebe dir die Legitimation, zum Discounter zu gehen, weil irgendwie ist es doch ganz okay.
Da musst du mir jetzt ein bisschen Background geben, das gut ist. Für alle sind das alles nachhaltige Produkte?
Ja,
ist alles. Nicht, oder?
Das ist schon alles, oder? Die große Aldi-Plattform, wo es wirklich über alles geht und natürlich auch klug von außen, Discounter, der sich halt hochpositioniert, der halt sagt, es ist erstmal Gutes und dass die Doppeldeutigkeit von Qualität und eben auch gut implizit sagt, es ruiniert nicht alles vollständig. Also eigentlich es dem Reformhaus und Alnatura fast ein bisschen wegnimmt und sagt, pass auf, du kannst auch zu uns kommen, es ist auch okay.
Punkt. Ja, aber so, also wenn die Angebote wirklich nachhaltiger sind, eigentlich demokratisieren sie da doch den grünen Konsum. Ja. Also weil du hast ja oftmals, wer kann sich denn Reformhäuser wirklich leisten? Das ist schon eine eher obere Mittelschicht, hätte ich gesagt. Das ist kein Luxusgut, aber man muss sich schon leisten können und auch wollen. Und da doch, wenn die jetzt natürlich sagen, du kriegst bei uns, nehmen wir mal an, Bio-Angebote oder sowas günstiger, da kriegen wir es natürlich schon in die breite Masse rein, weil die breite Masse wird nie in die Reformhäuser gehen. Es wird nicht passieren.
Ich kann es mal mit versuchen, Henrik, mit der Formel zu erklären, ne? Also von den vier Faktoren. Attraktives Produkt, ja, haben die. Akzeptables Preisniveau, haben die. Emotionale Kommunikation, würde ich sagen, da machen sie eher, wenn sie jetzt auf die, jetzt können alle was Gutes tun, eher so, Aber komfortables Shopping-Erlebnis, ja, Aldi gibt es überall, gleich attraktiv für die 60%. 75 von 100% mal erfüllt. und die Kommunikation spricht vielleicht auch ein paar an. Ja, damit kann man Erfolg haben. Aber ich glaube, das, was Johanna macht, geht noch einen Schritt weiter. Ich glaube, du kommst dann eben, wenn du eine Marke kreierst, die wirklich Begehrlichkeit hat, wo du nicht sagst, das kaufe ich, weil ich so vernünftig bin, sondern nee, das kaufe ich, weil ich es geil finde. Ey, und ich bin außerdem auch vernünftig. Also das ist eher eine Rationalisierung, weil du die 60% eher über Konsum kriegst als über Verzicht, das glaube ich, oder?
Ja, Verzicht wird gar nicht funktionieren. Ja. Also das ist ja, wir haben den einzigen Hebel, wenn wir sie zu nachhaltigeren Alternativen kriegen von konventionellen Alternativen. Das ist, die werden ja jetzt nicht plötzlich sagen, nee, darauf werde ich verzichten. Mhm. Und was ja auch, also ich habe mir auch so ein bisschen die ganzen Media-Coverage über Nachhaltigkeit angeschaut, was auch Politiker und Politikerinnen sagen. Die haben uns ja über Jahre, haben die immer wieder Verzicht mit Nachhaltigkeit gelingt in ihren Reden, mhm. in den Medienartikeln und sowas. Ja. Und so bilden sich natürlich dann die Assoziationen. Eine Assoziation ist, ich gebe euch zum Beispiel, ich frage euch, ich kann mal eine durchspielen. Was nennt mir eine nachhaltige Marke? Welche würdet ihr mir da sagen?
Alnatura.
Würde ich Patagonia.
Wenn ja, Patagonia ist
nur
genau.
Nur klassische
Marke. Ja, ich stelle die auch immer meinen Studierenden, da kommt wirklich 90% Patagonia. Und das ist ja so eine Assoziation, die man lernt. Ja.
Aber weißt du, bei Patagonia, ich glaube, da machen eben ganz viele den Fehler. Ne? Patagonia ist absolut auch Qualitätsführer, ist eine geile Brand, ein geiles Design, ein cooler Unternehmer. Und dann machen die Frechheit und sagen, hey, pass auf, wenn deine Short von 1994 so aussieht, brauchst du noch keine neue. Black Friday machen wir nicht, finden wir kacke. Aber das ist einer, der dieses Feld dann aber wiederum so spielerisch und so virtuos bedient. Und ja, über Verzicht redet, aber auf so eine Art, wo du sagst, hey, zu dem Club möchte ich gehören. Ne? Und bei einer Produktkategorie, wo du sagst, ich habe selber ein Interesse, dass das langlebig ist und nicht sofort auseinanderfliegt. Und Leute, die sich für Natur interessieren, in die Natur gehen. Und ich glaube, zu viele Leute sagen, ja, ich will so sein wie Patagonia. Fuck, wirst du nicht sein. Das ist eine einmalige Marke. Und es gibt ja nicht 10 Beispiele, sondern es gibt dieses eine.
Und genau, das wir haben einfach geschafft, diese Assoziation zu schaffen, weißt du, ja, die ist geprägt bei jedem.
Ja. Und weißt du, was ich aber so krass finde? Ich finde auch, ich habe da auch mal lange das Spiel, was sind eigentlich, und das ist, ich habe das mal gemerkt, wenn man so Präsentationen macht, Dinge mit, wir nehmen erstmal nachhaltige Marken rein, ne? Und da hat man gesagt, okay, Spielregel, wir nehmen nicht Patagonia, wir nehmen nicht Oatly und eins für andere nicht. Und dann bleibt
40
fast
Minuten.
Nicht mehr viel
übrig. Schneiden wir raus. 40 okay. Minuten. Ich wollte noch einen kleinen Zeit sagen.
Es war total geblurrt.
Sorry. Wir haben alle nichts gesehen. Es war für alle, die es nicht sehen, Michael hat versucht, die Zeit reinzuhalten. Wir lassen es einfach, wir schneiden nicht. Und ich finde, das ist eine tolle Übung, weil wir haben die auch gemacht und sie zeigt dir genau, was eigentlich der Punkt ist. Und wenn du nämlich über diese Marken nämlich nachdenkst, wie Patagonia, ich bin ja ganz bei dir, Michael, warum findet man das attraktiv? Weil es halt eine unverschämte, fast schon punkige Rebellenmarke ist, die Steuererlass kriegt von Trump, die sie nicht haben wollten, haben es aber sofort gespendet. So, und sagen so, zu der coolen Party will ich dazugehören. Und deswegen glaube ich, ich würde dir mal gerne eine Frage stellen, weil wenn ich das alles jetzt mal zusammenzähle, ne, und in einem Buch und so weiter, müsste man eigentlich sagen, wir haben jetzt einmal drüber gesprochen, danke alle, lass uns das Kapitel schließen und lass uns einfach gute, geile Produkte machen, die Leute haben wollen. Und wenn ich ein unternehmerisches Verantwortungstum habe, gucke ich halt selber, dass ich halt Stoffe so färbe, dass sie okay sind, dass ich halt kein Blut an den Sachen habe. Das mache ich selber für mein Unternehmertum und vielleicht werde ich von der Lieferkettengesetz und so weiter von der Politik eh dazu gezwungen. Aber nach außen hat das keine Bedeutung. Also ist doch eigentlich die Konklusion, wenn wir ganz ehrlich sind, oder?
Ja, so ein bisschen habe ich, also am Ende sind wir ja auch eigentlich wieder darauf zurückgegangen, wir müssen uns eigentlich einfach auf die Kernstärken des Marketing fokussieren.
Ja.
Erstmal kundenzentriert zu kommen und die 60% ticken ganz anders als die Öko-Fans und dann den Eisbär mit der Scholle weglassen, negative Geschichten weglassen, das Wort Nachhaltigkeit weglassen, weil das hat einfach jetzt die Verknüpfung zu Verzicht. Das wurde uns jahrelang so eingetrichtert. Und uns dann zu legen, was sind denn die neuen Wörter? Was sind die neuen Geschichten, um über nachhaltige Produkte zu reden? Ne? Aber ohne, dass wir es uns leicht machen und einfach immer nur das Label Nachhaltigkeit vorne draufschreiben oder irgendwas anderes. Also, und eigentlich ist es ja wieder der Kerngedanke des Marketings, erstmal kundenzentriert zu kommen, die ticken anders und dann tolle Storytelling, tolle Narrative, aber nicht jetzt als Aufruf verstehen, es geht Richtung Greenwashing oder sowas. Die Substanz muss auf jeden Fall da sein. Also wir brauchen nachhaltige Angebote viel mehr, weil anders irgendwann mal werden die Ressourcen einfach knapper.
Hast du eine Lieblings-, eine Marke, die es besonders gut macht aus deiner Sicht?
Eine Marke, die es besonders... Also ich bin großer Planted-Fan.
Ja.
Weil ich eben sagen muss, also Planted, die haben Fleischersatzprodukte gemacht. Die machen die sehr mit flashigen Farben. Und ich finde, die haben meiner Ansicht nach genau so einen Painpoint von Konsumenten erkannt. Die sagen nämlich, wir machen dir dein Fleischersatzprodukt nur aus 4 Zutaten. Weil wenn du so auf andere Fleischersatzprodukte drauf schaust, das sind tausende Zusatzstoffe und sowas, da kannst du auch gleich in die Chemiefabrik gehen, ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Und die haben gesagt, 4 Zutaten, das ist gesund für dich. Und die gehen auch nicht eben darüber, das ist nachhaltig oder den Tieren geht's besser, sondern die gehen darum, what's in it for me, es ist gesund für dich. Und das ist klar, meistens gibt's doch, ist gesund auch nicht ganz oben bei den Kaufkriterien, aber es ist ein stärkeres Kaufkriterium als wie ökologische Nachhaltigkeit. Kann man sich ja auch vorstellen, wieso kaufen Leute Bioprodukte? Das ist ja nicht wegen der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern das ist, weil sie reine Lebensmittel ohne Pestiziden in ihren Körper haben wollen.
Ja. Ja, finde ich gut. Lass uns nochmal, wir sind jetzt schon fast bei einer Doppelfolge. Bevor wir zum Ende kommen, nochmal, ich finde es so schön, ich mag ja immer gerne, wenn man so ein bisschen Nutzwert hinten rausgibt. Du hast 5 Jobs habt ihr definiert für CMOs. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, auch vor allen Dingen der erste ist für mich der zentrale Job. Vielleicht gehst du da mal rein.
Ja, wir haben ja als erstmal gesagt, beim ersten CMO-Job, es ist jetzt die Aufgabe vom Marketing, hier die Führung zu übernehmen. Weil was hat Marketing eigentlich bis jetzt gemacht? Also entweder ging es Richtung Greenwashing, geht nicht, ist nicht okay. Wieso jetzt eben die Führung zu übernehmen? Weil Marketing versteht halt, wie die 60% ticken. Wenn man sich mal oftmals andere Abteilungen anschaut, Nachhaltigkeitsabteilungen, wer arbeitet denn da? Das sind ja oftmals die sehr überzeugten und es ist auch gut so. Und ich bin ihnen wirklich dankbar, dass sie ihren Job da tun, aber es sind die Öko-Fans. Die ticken anders als die 60%. Also brauchen wir jemanden, der ein starkes Kundenverständnis hat und erstmal sagen kann, was resoniert denn überhaupt damit? Und der dann auch sagen kann, es bringt uns nichts weiter, einfach zu sagen, wir haben nachhaltige Produkte und das schreiben wir vorne auf das Produkt drauf, sondern der versteht, wir brauchen Stories, um die breite Masse zu bewegen. Und wer ist dafür besser geeignet als der oder die CMO? Und das war für uns jetzt echt erstmal zu sagen, lasst uns diesen Hut aufsetzen. Es geht nicht Richtung Greenwashing, aber wir können jetzt hier wirklich ein Treiber der grünen Transformation werden. Und wir haben es noch ein bisschen überspitzter selbst am Ende geschrieben. Wie wird Marketing vom Problem der grünen Transformation endlich zur Lösung der grünen Transformation? Und für uns ist das eben genau das. Wir setzen uns den Hut auf, wir verstehen die 60% und wir erzählen die neue Narrative, die positiv ist, die cool ist und wir machen Nachhaltigkeit endlich wieder sexy. Weil das haben wir verloren. Also wir haben den Begriff einfach ein bisschen heruntergewirtschaftet.
Weltklasse. Was für ein schönes, tolles Schlusswort, oder, Henrik?
Können wir noch kaputt machen. Du kennst mich, Michael. Ja, du ermahnst mich nicht, noch eine letzte Frage zu stellen. Ja, ich habe tausend. Eine Frage habe ich noch. Ich stelle eine Frage. Hast du den Glauben an die Menschheit noch, Johanna? Nachdem du all das gesehen, verstanden, wie wir ticken, wie wir nicht ticken?
Ja, ich liebe ja Menschen. Also mich hat ja schon immer interessiert, wie ticken Menschen, was treibt Menschen an? Und ich würde das gar nicht unbedingt so negativ oder sowas sehen. Das ist ein realistisches Bild. Ich tick genauso. Ich frage mich auch oftmals in vielen Situationen erstmal, what's in there for me? Und natürlich berührt mich das Bild vom Eisbär, aber passe ich mein Verhalten daraufhin an? Mhm. Also in manchen Situationen verhalte ich mich auch manchmal eher so wie die 60%, anstatt wie die Öko-Fans, die ich da sein sollte. Oder dann geht's manchmal selbst so weit, dass ich irgendwo versuche, unter den Tisch zu kehren, dass ich mit dem Flieger irgendwo angereist bin. Aber ich bin's halt nun mal. Und ich finde, das ist für mich rein menschlich. Und ich sage auch immer, dieses Streben nach 100% Perfektionismus in der Nachhaltigkeit wird uns nicht weiterbringen. Ja. Wenn wir weiterhin Unternehmen vorwerfen, ihr seid nicht 100% nachhaltig, dann geben wir ihnen auch nicht die Motivation. Weil natürlich ist es einfach für ein kleines Berliner Startup nachhaltig zu sein, wenn es nur 5 Angestellte sind. Aber stellen wir uns mal einen großen globalen Konzern vor. Aber andererseits, wenn der große globale Konzern schafft, es nur 2% der Wertschöpfungskette umzustellen, ist der viel größere Hebel. die sind noch nicht bei den 100%, aber ein Schritt vorwärts ist gemacht. Deshalb sage ich auch immer, lass uns so ein bisschen Perfektionismus weg, damit tun wir uns alle keinen Gefallen. Gehen wir Schritt für Schritt vorwärts. Und wenn es auch nur kleine Schritte sind, ist besser als nichts immer noch.
Ja, finde ich super. Sehe ich ganz genauso.
Welches Schlusswort, Johanna?
Johanna, vielen Dank.
Das war geil. Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Unbedingt ja, super. Fortsetzung. Ganz krass. Danke.
Ja, du, wir sind ja zu vielen Thesen noch gar nicht gekommen, Michael.
Ja, wir machen aber noch eine Folge irgendwann.
Können wir da mal im Frühjahr angehen.
Sehr gut.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.